hat 9 Jahre bekommen, 6 Jahre ist er abgesessen. Das sind 3 Minuten pro Opfer. Ich habe einige Prinzipien. Zuerst die Wahrheit und dann Gerechtigkeit. Ich habe niemanden angeklagt. Und dann bin ich Dokumente suchen gegangen. Was ist der Sinn meiner Arbeit? Eines gegen das Vergessen und das andere. Eine Warnung an die Mörder von morgen, die vielleicht heute geboren sind, dass sie niemals ruhen werden. Und um diese Warnung perfekt zu machen, suchen wir noch Leute, auch wenn sie über 80 sind. Und wenn man sie aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Gericht stellen kann, sollen wenigstens ihre Nachbarn wissen, wer ihre Nachbarn waren. Wir haben als einzige Organisation eine Abteilung über Neonazismus, weil das wird sich ja fortsetzen. Und wir haben das rund um die Welt, alles. Liberal, wenn du willst wissen, holländische Neonazis, da kann sie sagen. Auch Antisemitismus, Rassenhass, alle diese Sachen, weil das geht ja zusammen.
Ja, wiedersehen.
Was wir sehen in Deutschland mit der Wiederbelebung des Neonazismus, natürlich, es ist eine andere Zeit wie die 30er Jahre sind, aber dennoch muss man sehr wachsam sein, denn die Freiheit hängt mit der Wachsamkeit zusammen. Aber das alles ist ja nur ein Beweis, dass die Welt keine richtige Konsequenz von der Nazizeit und vom Kommunismus gezogen hat. Hätte es Israel gegeben, zur Zeit, wie Hitler an die Macht gekommen ist, dann wäre ein großer Teil der Juden gerettet. Während des Sechstagekrieges, schon vom Beginn, und wo die Gefahr war, dass Israel untergehen kann, da war mein Gefühl, es hat keinen Sinn für mich, weiterzuleben. Israel ist das Herzstück des jüdischen Volkes.
Trinken wir L'chaim, anlässlich des Geburtstags von Opa.
L'chaim.
Und noch 4 Jahre bis 120.
Momentje
mit ihr.
För detta lägerfångar berättar den 6 april 1995. Det har gått 50 år.
Mehr als 1000 Häftlinge sind in einem Block zusammengepfercht und müssen sich eine solche Latrine teilen. Genau 30 Sekunden für jeden pro Tag. Infektionskrankheiten sind an der Tagesordnung. Seife und saubere Wäsche gibt es nicht. Die Häftlinge sollen vor Schmutz starren. Das nimmt den SS-Bewachern die letzten Hemmungen. Von solchen Büros aus wird die Vernichtungsmaschine organisiert. Zum Beispiel von Hans Stark, dem Chef des Aufnahmekommandos. Der 20-Jährige hat sich vom Gymnasium beurlauben lassen. In Auschwitz lernt er das Morden.
Man suchte einen, der ein bisschen Deutsch verstand. Und ich wurde zum Hans Stark geführt Und ich habe dort eine Prüfung überstanden und danach bin ich zu der Aufnahmekommando überwiesen worden. Und unsere Aufgabe lag in dem, dass wir die Neuzugänge registrierten. Wir haben einen Fragebogen A4 ausgefüllt, wo die nicht nur die Häftlingsnummer, aber auch wo, von wo er herkommt und die Personenbeschreibung aufgenommen. Und der Häftling musste das auch unterschreiben. Da ist es. Wir wussten, oder wir ahnten in dem Aufnahmekommando, dass die SS wird versuchen, die Dokumente zu verbrennen. Und deswegen haben wir von diesen Sammellisten kurze Notizen gemacht und auf dem kleinen Zettelchen hat man nur geschrieben, die erste Nummer des Transportes und die letzte Nummer des Transportes. Und diese kleinen Zettelchen wurden rausgeschmuggelt vom Lager und deswegen konnte in dem Kalendarium der Ereignisse eine fast volle Liste der angekommenen Transporte dargestellt werden.
Doch der Widerstand kann das Morden nicht stoppen. In diesem Bunker werden ab Herbst 1941 mehr als 60.000 Häftlinge vergast. Viele von ihnen müssen vorher noch als Versuchskaninchen für medizinische Experimente herhalten. Auch Tadeusz Szymanski.
Mir wurde im Lager der Fleckfieber injiziert und am 29. August 1942 wurde eine Selektion durchgeführt und ich stand schon am Tor. Der erste Wagen mit den Ausgewählten für die Gaskammer ist schon weggefahren und ich stand an dem Tor und ich wartete auf mein Schicksal. In dem Moment habe ich an meine Mutter gedacht. Die Bilder, die Erlebnisse mit den Pfadfindern habe ich gesehen. Aber das Erste, was ich, bevor ich ans Tor gekommen bin, das war ein riesiges Schrecken. Ich werde sterben in der Gaskammer. Und dann kam die Ausschnitte von Filmen, die meinen Lebenslauf darstellen müssten. Und ich wartete, bis der nächste Wagen ankommt. Ich wollte in den Wagen sofort einsteigen als Erster. Ich hätte mich vorgedrungen, um sofort in die Gaskammer zu kommen. Wenn es nötig ist, soll ich das bald erfahren, wie man stirbt. Und plötzlich rennt ein Pfleger und schaut meiner Nummer und sagt zu mir ganz deutlich: Du Idiot, was stehst du hier? Deine Nummer wurde gerufen. Er packt mich an der Hand, schleppt mich an die Treppen vom Block 21. Dort standen die Ärzte und er meldet, 20.034 ist da. Der eine Arzt Entres zieht sein Notizbuch von der Tasche und streicht ab 20.034 und er zeigt mir Nach rechts. Danach habe ich erfahren, weil man mir noch in den nächsten Tagen Blut genommen hat und so weiter, dass ich verdankte, dass ich am Leben geblieben bin, nur dem, dass mein Experiment noch nicht zu Ende gekommen ist.
Tadeusz Szymanski ist 23 Jahre alt und am Ende seiner Kraft, als er 1945 in seine Heimatstadt zurückkehrt. Er soll erzählen, aber er findet keine Worte. Auschwitz wird ihn nie mehr loslassen. Eine Jugend ist zerstört. Der jüdische Friedhof in Krakau. Renata Süßmann besucht, wie jede Woche, das Grab ihrer Schwester. Seit 30 Jahren ist Renata jetzt mit ihren Erinnerungen allein. Erinnerungen an Auschwitz-Birkenau, den Ort der fabrikmäßigen Vernichtung der europäischen Juden. Nur wenige von ihnen haben den Holocaust überlebt. 65.000 Juden lebten vor dem Krieg allein in Krakau. Heute sind es noch 165. Die Schwestern wachsen in einem gutbürgerlichen jüdischen Elternhaus in Schlesien auf. Zwei junge Mädchen mit Träumen. Renata hat Klavierunterricht und will Pianistin werden. Sie ist 14 Jahre alt, als die deutsche Wehrmacht Polen überfällt. Renatas Familie wird aus ihrem Haus gejagt und im Krakauer Ghetto eingepfercht. Dort herrscht qualvolle Enge. Es gibt keine Arbeit, kaum zu essen. Und alle zittern vor den regelmäßigen Selektionen der SS, die immer wieder Platz im Ghetto schafft, indem sie Transporte in die Vernichtungslager schickt.
Meine Schwester und ich standen in einem Hause auf zweiten Stock und von dem zweiten Stock sahen wir alles und hörten, was sich dort auf dem Appelplatz tut. Also wir haben gesehen, wie man die Kinder von den Müttern abreißt, von den Brüsten. Man nimmt die Kinder, stehende Kinder neben den Müttern oder Vater. Da hat man sie extra genommen. Aber es war ein furchtbarer Geschrei und geweint. Die Leute haben geweint. Aber so laut, die Frauen, die Kinder und die Männer haben so laut geweint, aber die deutschen SS haben noch lauter geschrien. Und damit das alles nicht zu sehr laut ist, dass die Polen das hören, da haben sie Schallplatten geöffnet und es gingen die schönsten Foxtrotte und andere Marsche. Die Musik war sehr laut und sehr schön und das war alles zusammen als eine furchtbare Symphonie, eine tragische. Wir hatten noch Hoffnung, dass die Eltern sind zu Hause oder dass sie kommen. Aber es gingen Stunden, viele Stunden und Nacht und die Eltern sind nicht zurückgekommen. Nur so sind wir allein geblieben im Ghetto. Die Leute sprachen furchtbare Sachen, dass es gibt Auschwitz, Bełżec, Treblinka, Sobibór, Majdanek. Habe ich gefragt, was für Rettung ist für uns keine, nur Selbstmord.
Auschwitz-Birkenau. Endstation für mehr als 1,5 Millionen europäische Juden. Auch für Renata und ihre Schwester. Nur 2 Tage nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion befiehlt Hitler die Endlösung der Judenfrage. Im Schutz des Krieges wollen die Nazis, wie Himmler später sagt, dieses Volk von der Erde verschwinden lassen. In der Nähe des Stammlagers Auschwitz wird dafür eine neue Todesfabrik errichtet. Birkenau. Nicht nur Juden, auch Sinti, Roma, Kriegsgefangene und polnische Häftlinge werden hierher transportiert und durch Arbeit oder Gas vernichtet. Die Züge mit den Opfern werden direkt ins Lager gefahren. Die beiden Rampen ermöglichen das Ausladen von bis zu 4000 Menschen pro Tag. Am 22. Oktober 1944 kommt ein Transport mit 2000 Jüdinnen aus dem Konzentrationslager Plaschow an. Unter ihnen Renata Süßmann und ihre Schwester. Die Mädchen sind nach den Jahren im Ghetto und anderen Lagern bereits so erschöpft, dass sie alles über sich ergehen lassen. Sie werden auf der Rampe von Dr. Mengele selektiert. Alte Menschen und Frauen mit Kindern gehen sofort ins Gas. Alt, das heißt in Birkenau, älter als 30. Doch obwohl Renata erst 18 Jahre alt ist, werden sie und ihre Schwester zusammen mit allen anderen für den Tod bestimmt. Von den jüdischen Häftlingen, die ihnen die Haare scheren, erfahren sie, dass sie vergast werden sollen. In einem unterirdischen Entkleidungsraum müssen sie sich nackt ausziehen. Dann drängt man sie in die als Duschraum getarnte Gaskammer. Doch ein aberwitziger Zufall rettet ihnen das Leben. Denn die SS stellt fest, dass nicht genügend Giftgas Zyklon B vorhanden ist. So werden die völlig verstörten Frauen und Mädchen in das Frauenlager eingewiesen. Man tätowiert Renata die Nummer A26549 auf den Arm. Jetzt ist sie eine von hunderttausenden Arbeitssklaven.
Vor der Baracke war Zählappell. Der Appell dauerte von 3 Uhr in der Nacht bis 10 Uhr am Morgen. Es regnete, es war Schnee, wir hatten keine Unterwäsche, Strümpfe auch nicht. Diese Appelle waren Vernichtungsappelle. Die Aufseherinnen, die Deutschen, sind gekommen nach einer gut durchgeschlafenen Nacht, nach einem sehr guten Frühstück, mit Reitpeitschen sehr schön angezogen, gemalt und sind herausgelaufen wie auf Tiere. Wir waren ärger wie Tiere. So haben sie geschlagen und geschrien auf uns. Ohne Grund. Wenn zum Beispiel eine von uns hat schlecht gestanden, nicht so wie die Aufseherin will, da hat sie gesagt, heute hat ihr keine Suppe Mittag. Und morgen auch nicht. Das war so jeden Tag. Und dann fangte an erst diese Arbeit. Wir arbeiteten so, dass wir waren auf der Straße und wir tragten die Bretter, schwere Bretter auf den Schultern von einem Platz auf den zweiten Platz. Lange Zeit sind wir gegangen und dann zurück mit diesem selben Brett. Zuerst mussten wir das Brett auf den Boden geben und dann wieder auf die Schulter nehmen und zurückgehen mit diesem selben Brett. Und so haben wir den ganzen Tag gearbeitet.
Die Unterkunft. Jede der Baracken in Birkenau ist ursprünglich für 52 Armeepferde konstruiert. Die SS pfercht hier 1000 Menschen zusammen. Wie alle Häftlinge muss Renata sich ihre Pritsche mit mehreren anderen teilen. Hunger, Kälte und Auszehrung durch unmenschlich harte Arbeit fordern unzählige Opfer. Als Renata hier 6 Wochen überlebt hat, gilt sie schon als alter Häftling.
Die hygienischen Verhältnisse im Lager waren furchtbar. Das kann man sich nicht vorstellen. Tausende Läuse, ununterbrochen, tausende, auf alle. Wir gingen jede 10 Tage oder einmal in der Woche oder einmal in 2 Wochen in die sogenannte Entlausung. Dort mussten wir uns waschen und mit Lappen abtrocknen. Und damals bekamen wir wieder von den Boden, nehmten wir neue Bekleidung, das heißt diese Häftlingskleider. Die waren immer nass und wir wussten nicht, ob sie waren gewaschen oder nur von einem anderen Mensch genommen. Und bei dieser Gelegenheit waren verschiedene Krankheiten durch die Läuse und durch die wenige Hygiene.
Birkenau ist ein einziges Seuchengebiet. Hier, wo mehr als 100.000 ausgezehrte Menschen auf engstem Raum eingesperrt sind, herrscht eine Rattenplage. Grassieren Typhus, Malaria und Durchfall. Der Krankenbau ist ständig überfüllt. Um der Überbelegung Herr zu werden, finden regelmäßig Selektionen statt. Ein simpler Husten kann den Tod bedeuten.
Und das war eine sehr schreckliche Selektion, dass meine Schwester und ich standen vor meiner Schwester und dieser Arzt, ich weiß nicht, ob das Mengele war oder anderer Arzt, aber in Uniform und auf Uniform hatte er einen weißen Kittel und er war sehr zufrieden, sehr ausgeruht, fantastisch ausgesehen. Und wir waren alle nackt. Ich wusste nicht, wo er sagt, ob ich gehe, rechts oder links, zum Leben oder zum Tode. Das wusste ich nicht. Das dauerte sehr kurz. Vielleicht nicht eine ganze Minute, vielleicht eine halbe Minute. Ich weiß nicht, aber für mich war das ein ganzes Leben, weil ich wusste nicht, wo. Und ich wusste nicht, wo wird auch meine Schwester gehen. Nach einer Minute hat er mir gezeigt, dass ich soll gehen auf die rechte Seite. Da war ich zufrieden, weil von der rechten Seite standen nur junge Mädels. Und von der linken waren alte Frauen. Und jetzt warte ich, was wird sein mit meiner Schwester. Das dauerte auch eine Sekunde, aber zum unseren Zufriedenheit, unserer großen Glück, hat er auch gesagt, dass sie soll auf die rechte Seite gehen. Der Hunger und die Angst macht von den Leuten ärger als Tiere. Dort war jede Sekunde, da wusste man nicht, ob der nächste Schritt wird sein, noch der Schritt. Der nächste Atem wird sein, noch der Atem. Jede Sekunde war es so. Wir lagen schon als Leichen in Baracken und wir haben schon nichts zum Essen bekommen und nichts zum Trinken, nichts. Und auf einmal kommt ein junges Mädchen und schreit, Hitler kaputt, Ende Krieg. Niemand hat geglaubt, alle liegen weiter. Und dann ist noch eine gekommen und sagt, steht auf. Hitler ist nicht da. Nun langsam, die Frauen probierten sie aufstehen. Und so war der Anfang in der Freiheit. Der Anfang.
Ergu, veșenis repoarchi dușa șembi de anatim, pe Auschwitz, Belzec, Sobibor, Maidanec, Helmut, Treblinka. Bavur și au numit palelim, beiat ascoras, nici mozom.
Sverige, november 1995.
Under hösten har flera attentat med rasistiska motiv utförts i Sverige. Flera mord har begåtts av skinheads som tillhör nynazistiska grupperingar. Och i rapport ikväll så varnar Hedi Frid, som själv överlevde Auschwitz, för dagens nynazister. Det kan hända igen, säger hon, och menar att ondskan bara har ett nytt ansikte idag, 50 år efter andra världskrigets slut.
Mor hade sina aningar, för hon grät när tåget stannade i Auschwitz. Det var mitt i natten, det var mörkt. Och vi satt inklämda i boskapsvagnarna. Och hon började gråta och säger, du, jag känner gas. Du får se att de kommer att mörda oss nu. Och jag vill inte tro. Varför ska de göra det? Vi har inte gjort någonting. Men sen öppnades de här dörrarna och tyskarna jagade ut oss, och män till höger, kvinnor till vänster. Och jag hade så mycket tid att jag kunde fråga vart har vi kommit. Och då fick jag reda på att det var förintelseläger, och då har jag förstått att mor hade rätt. Och sen när vi kom framför Mengele och han började dirigera och svänga sin piska och peka på mor till höger och min syster och jag till vänster, så jag omedelbart förstått att om de delar på oss, då är det hon som går i döden eftersom vi lever. Och det, hon försökte och hålla sig kvar och sa, det är mina barn, vi vill vara tillsammans. Och då sa han, du får åka bil, de kan gå. Och det trodde vi på, förstår du. Vi väntade på att mor skulle komma, fast vi såg den där skorstenens pusigt rök dagarna i ända. För vem kan tro på ondskan? Vem kan tro att människor är kapabla till sådan ondska?
Ondskan i den här formen ska tigas ihjäl, menar somliga. Bästa sättet är att ignorera nynazisterna, eftersom de ändå är så få idag. Hedi Frid tycker tvärtom. De nya nazisterna i Sverige har fått vara i fred alldeles för mycket, säger hon. Visa vad de står för, visa vad de tror på, innan deras idéer får fäste i bredare folklager.
Varför tror man att det kan inte hända i Sverige? Ondskan finns hos varenda människa, både ondska och godhet. Och varför tror man att man är immun i det här landet?
Det är det här Hedi Frid talar om. Det är det här tusentals svenska ungdomar, ofta skinheads, tror på idag. Den här videofilmen distribueras idag till nazistsympatisörer över hela Sverige. Filmen är gjord av den amerikanska moderorganisationen White Aryan Resistance, vitt ariskt motstånd. Anhängarna instrueras i skjutteknik och hur i första hand judar, svarta och andra invandrare ska misshandlas och dödas. Sverige spelas det också in tiotals CD-skivor varje år med rena nazistpropagandan. Det här är ett exempel, gruppen Storm i sionismens klor. Är oerhört viktig, därför att det är den som egentligen har gjort att man har kunnat nå ut till lite bredare skikt av ungdomar, och det är en mycket medveten sak där med musiken som började i England och som har spritt sig till Sverige, och det har pågått i många år innan det blev så stort som det är idag. Och man har konserter väldigt regelbundet, man ger ut mängder av CD-skivor och en tidning som är påkostad med fyrfärg som handlar just om musiken. Så det är en stor inkomstkälla, inte minst. Man får ju också pengar från den här verksamheten som man kan använda till att driva då politisk verksamhet.
Det var väl så det började i Tyskland på 30-talet. Och i demokratisk anda så fick de komma till tals, de fick marschera, de fick skrika. Men den här musiken, den äggar de nattliga demonstrationerna med fackeltåg. Det väcker atavistiska krafter i alla, och det är klart att det uppmanar till att gå ut och mörda. Under hösten har flera brutala attentat genomförts av skinheads och andra med tydliga rasistiska motiv. Men det är ovanligt i Sverige att domstolarna använder sig av den lagstiftning som faktiskt finns och straffar rasister hårdare, som man alltså är skyldig att göra enligt lagen.
Och det är också väldigt tydligt att man inte visar någon riktig ånger för det man gör. Det finns det många exempel på det senaste året, de här morden som har varit till exempel, att de i rättegångarna sitter och pratar och man hör att de förstår inte vad de har gjort egentligen. Och ett skäl till det är väl att man får, alltså, det viktigaste är vad gruppen tycker, vad kompisarna tycker, att man får en sanktion i sin egen, man stiger några pinnhål i den egna kretsen, och det är mycket, mycket viktigare än vad samhället och omgivningen utanför tycker.
Sverige lockar också till sig nazister från andra länder. Flera möten och konserter har hållits i Syd- och Västsverige under hösten med hundratals deltagare från våra grannländer. Men det är inte bara ungdomar och skinheads som idag engagerar sig i den nazistiska rörelsen. Farligare är de ideologiska ledarna, ofta välbärgade med gedigen utbildning. En av dem är den tyska advokaten Jürgen Rieger. Han har i höst köpt en stor herrgård, Svenneby säteri, i Västergötland. Och det finns de som befarar att gården nu kommer att förvandlas till ett träningsläger för nynazister. Men Hedefrid, hon ger inte upp sin kamp mot de nya nazisterna. Hon fortsätter att resa landet runt och föreläsa i skolorna.
Från tysk TV i maj 1996 om Buchenwald.
Die Ermittler der Army stoßen in Buchenwald auf Beweise für zahllose Kriegsverbrechen der SS. So wurden seit Ende 1941 tausende sowjetische Kriegsgefangene mit Genickschüssen ermordet. Zur Abschreckung ließ die SS sogar transportable Galgen für öffentliche Hinrichtungen bauen. Fotos dokumentierten die Effektivität der Konstruktion. Seit 1940 verfügt das Lager über ein eigenes Krematorium. 17. April. Während die alliierten Armeen vor Leipzig und Berlin stehen, verlassen die ersten Häftlinge das Lager. Jugendliche werden mit Lastwagen des Roten Kreuzes zu Sammelstellen gebracht. Auch sechs Tage nach der Befreiung Buchenwalds sterben im Lager noch immer Häftlinge, etwa 40 pro Tag. Grausames Anschauungsmaterial für die amerikanischen Soldaten, die in Gruppen das Lager besichtigen. Das Krematorium von Buchenwald. Hier wurden auch jene verbrannt, die man in einem Raum unter dem Gebäude an Fleischerhaken aufgeknüpft hatte. Über diese Morde führten Häftlingsschreiber heimlich Listen. Allein von März 1944 bis Januar 1945 sind 288 Namen verzeichnet. Besonders schockierend für alle Besucher ist das sogenannte kleine Lager. General Wood schreibt darüber in seinem Bericht:
Alle neu angekommenen Häftlinge begannen ihr Lagerleben, indem sie mindestens 6 Wochen hier verbrachten, bevor sie in reguläre Blocks befördert wurden. Man ging davon aus, dass die Gefangenen während dieser Einführungszeit etwa 40% ihres Gewichtes verloren. Juden wurden selten, wenn überhaupt, in die regulären Blocks befördert. Die Sterberate war sehr hoch. Kürzlich betrug sie 2-4% am Tag.
Im Londoner Unterhaus fragen sich einige Abgeordnete inzwischen, ob man Buchenwald nicht gezielt für die Umerziehung der Deutschen einsetzen könne. In einer Vorlage für Premierminister Churchill notiert ein Beamter des Foreign Office, dass dieser Vorschlag vernünftiger sei als die Erhaltung eines zerbombten Viertels in Berlin. Doch in London machen sich Churchills Berater mehr Sorgen um ein ganz anderes Problem: die kommunistischen Häftlinge in Buchenwald. Am 19. April wird auf dem Appellplatz eine Totenfeier für die im KZ Buchenwald und seinen Außenlagern ermordeten Antifaschisten begangen. Die geschätzte Zahl der Opfer: 51.000. In einem feierlichen Schwur versprechen die Überlebenden, für Frieden und Freiheit auf der Welt zu kämpfen und nicht eher zu ruhen, bis alle Nazi-Verbrecher bestraft seien. Der amerikanische Kommandant von Buchenwald, Lawrence Schmuel, würdigt in seiner Rede besonders die internationale Solidarität im Lager. Die Beamten im britischen Foreign Office wundern sich, dass die Amerikaner vor allem die deutschen Kommunisten nach der Befreiung in ihren Positionen belassen haben, denn es liegen schwere Anschuldigungen gegen sie vor. Lieutenant Tenenbaum und Edward Fleck hatten schon in ihrem ersten Bericht vom 14. April vermerkt, dass es eine Terrormaschine innerhalb der Terrormaschine gegeben habe, eine kommunistische Diktatur in einem Konzentrationslager der Nazis. Unter dem neuen SS-Kommandanten Pister hatten die deutschen KP-Funktionäre 1942 die Häftlings-Selbstverwaltung übernommen. Der Ausbau Buchenwalds zu einem Wirtschaftsunternehmen der SS mit Zehntausenden von Zwangsarbeitern machte eine straffe Organisation nötig. Die, so die Auffassung der SS, konnte von den Kommunisten am besten gewährleistet werden. Die amerikanischen Ermittler stellen fest, besonders die deutschen Kommunisten seien privilegiert gewesen, hätten bessere Essensrationen bekommen und freien Zugang zum Lagerbordell. Die Kapos hätten zumeist humane Ziele verfolgt, sich im Lager aber wie wohlhabende Geschäftsleute gebärdet. Fleck und Tenenbaum fragen sich in ihrem Bericht, ob vielleicht die Moral der Geschichte sei, dass es überhaupt keine guten Deutschen mehr gibt. Hitlers Armeen müssen Niederlage um Niederlage hinnehmen. Der Führer zieht sich immer mehr von der Öffentlichkeit zurück. In seinem Hauptquartier empfängt er die Minister zum Rapport. Der Krieg hat die Aufgaben der Konzentrationslager grundlegend verändert. SS-Chef Heinrich Himmler mobilisiert alle Ressourcen für die Rüstungsindustrie. Auch die arbeitsfähigen Häftlinge aus den Vernichtungslagern im Osten. Verschrottung durch Arbeit heißt die zynische Formel der SS. Buchenwald unterhält inzwischen Dutzende von Außenstellen und verfügt über einen lagereigenen Bahnhof. Die Statistik zählt Ende 1943 über 37.000 Häftlinge. Die Selbstverwaltung legt fest, wer wohin verschickt werden soll. So sollen die kommunistischen Kapos laut Bericht der amerikanischen Ermittler große Gruppen französischer Häftlinge aus dem Lager entfernt haben, denn sie sahen in ihnen eine Gefahr für die eigene Machtposition. Die Franzosen wurden in die unterirdischen Stollen von Dora verbracht zur Arbeit in der V-Waffenproduktion. Für die meisten bedeutete das den sicheren Tod. In den Akten des Foreign Office in London findet sich ein streng geheimes Dokument, das die Vorwürfe bestätigt. Major Hugh Thomas von der Royal Air Force sagt aus, dass die deutschen Kommunisten im Lager fast so verhasst waren wie die SS. Und Hugh Thomas bestätigt einen noch unglaublicheren Verdacht: Die Kommunisten hätten auch Häftlinge für die Menschenversuche der SS-Lagerärzte ausgesucht. Die so ausgewählten Opfer wurden zum Beispiel vorsätzlich mit Typhus infiziert. 24. August 1944. Die Alliierten bombardieren Buchenwald, nicht das Lager selbst, sondern die Rüstungsfabriken und Ausbildungskasernen der SS. Mehrere hundert Häftlinge sterben, weil sie während des Angriffs nicht ins Lager zurück dürfen. 4 Wochen später meldet der Völkische Beobachter, dass an diesem Tag auch Ernst Thälmann in Buchenwald ums Leben gekommen sei. Schnell macht im Lager das Gerücht die Runde, der legendäre Chef der deutschen KP, seit 1933 in Nazihaft, sei von der SS im Krematorium ermordet worden. Ein vermeintlicher Zeuge bestätigt später diese These, doch die wird schon in den ersten Berichten der amerikanischen Ermittler in Frage gestellt. Aussagen anderer Häftlinge besagen nämlich, dass Thälmann nie in Buchenwald gewesen sei. Auf Einladung von US-Oberbefehlshaber Eisenhower fliegen am 22. April Abgeordnete des amerikanischen Kongresses nach Buchenwald, um sich persönlich ein Bild von dem Ausmaß der Nazi-Verbrechen zu machen. Während Deutschland noch Krieg führt, schleusen die Alliierten immer neue Besuchergruppen, vor allem Journalisten, durch das Lager. In einem Abschlussbericht geben die Kongressabgeordneten ihrer Hoffnung Ausdruck, dass sich die Völker der Welt von nun an allen menschenverachtenden Theorien und Ideologien widersetzen werden. Die Beamten im Londoner Außenministerium sehen das etwas realistischer. Am 3. Mai erreicht der Fleck-Tennenbaum-Report die Churchill-Berater. Ein Beamter, der selbst schon Buchenwald besichtigt hatte, kritisiert in einem Kommentar das Verhalten der Amerikaner, die bisher nicht gegen die deutschen Kommunisten vorgegangen sind.
Die Tatsache, dass dieselben Kommunisten, die sich den SS-Bewachern unentbehrlich gemacht haben, jetzt den Amerikanern genauso unentbehrlich erscheinen, wäre kaum zu glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte.
Der Churchill-Berater befürchtet an diesem 8. Mai 1945, dass die gut organisierten KP-Funktionäre sehr bald die Maske vom Gesicht nehmen werden. Zitat:
Einmal an der Macht werden die Kommunisten viele der ehemaligen Nazis für sich rekrutieren und Deutschland wird die Braunhemden durch Rote ersetzen.
So hat an dem Tag, als die deutsche Wehrmacht in Berlin den Zweiten Weltkrieg beendet und bedingungslos kapituliert, in Buchenwald der Kalte Krieg längst begonnen. Erst jetzt, nach Kriegsende, dürfen die meisten Häftlinge das Lager endlich in Richtung Heimat verlassen. Die Versorgungssituation ist noch immer schwierig. Auch die Alliierten können den Überlebenden des Nazi-Terrors nicht innerhalb weniger Tage ein menschenwürdiges Leben garantieren. Ein Teil der US-Besatzungssoldaten in Buchenwald ist seit Ende April mit einer ganz anderen Aufgabe beschäftigt. Hinweise von Häftlingen führten die Soldaten zu einem geheimen Stollen im Steinbruch, wo die SS eine größere Menge von Wertsachen aus dem Vernichtungslager Auschwitz versteckt hielt. 313 Kisten, unter anderem mit Juwelen, Uhren, Goldzähnen und Brillen, werden nun nach Frankfurt gebracht und dort als Beweisstücke für den geplanten Buchenwald-Prozess aufbewahrt. 1948 stellen die Amerikaner den Gegenwert des beschlagnahmten Gutes einem internationalen Flüchtlingskomitee zur Verfügung. Eine hilflose, aber anrührende Geste gegenüber den Opfern des Holocaust. Die Koffer bleiben in Buchenwald. Die Toten sind beerdigt. Der Abtransport der Kranken aus dem Lager ist abgeschlossen. Am 9. Mai meldet General Omar Bradley an Eisenhower, dass Buchenwald aufgeräumt sei. Dies, so der General, werde den erzieherischen Wert für weitere Besuchergruppen aufheben. Zitat Bradley:
Tatsächlich äußern sich viele Leute sehr skeptisch darüber, ob die vorhergehenden Zustände wirklich existiert haben. Ich schlage also vor, die Besuche im Lager einzustellen.
Bis Mitte Juni 1945 verlassen die letzten Häftlinge Buchenwald. Ein Zug bringt unter anderem jüdische Jugendliche nach Paris. Von dort darf ein Teil in das englische Mandatsgebiet in Palästina weiterreisen. Buchenwald wird am 1. Juli vereinbarungsgemäß an die Rote Armee übergeben, die dort 6 Wochen später ein eigenes Internierungslager eröffnet. Die Ermittlungsergebnisse der Amerikaner über die Gräueltaten der Nazis in Buchenwald werden 2 Jahre später der Anklageschrift für den Prozess zugrunde liegen. Befürchtungen der SED, dass die Amerikaner ihr Wissen über die roten Kapos im Kalten Krieg nutzen könnten, bestätigen sich nicht. Warum nicht, weiß niemand genau. Als Als 1958 die nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald eingeweiht wird, würdigt die DDR vor allem die Legende vom Ort des heroischen antifaschistischen Widerstands. Der Schauspieler Wolfgang Langhoff spricht das Gelöbnis.
Wenn wir uns gemeinsam schützend vor das Leben stellen, wird Frieden sein in der Welt.